Genau, und dann später, ich habe da gar nicht dran gedacht, weil den deutschen Pass hatte ich ja sowieso, also bin ich damit eingereist. Und kurz vorm Abi eben, da muss ich 19 gewesen sein, oder ich glaube, ja, habe ich einen Brief bekommen, an mich adressiert, dass ich eben diese Optionspflicht nachkommen sollte. Und ich kann mich erinnern, dass mich das sehr, sehr traurig gemacht hat. Weil dieses, du musst das eine oder andere sein, das erlebte ich auch im Privaten. Wenn Menschen mich gefragt haben, fühlst du dich mehr türkisch oder deutsch? Und ich habe die Frage nicht verstanden. Und dass einem so ein bisschen aberkannt wird, dass beides in einem sein dürfen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Erinnerungen schaffen, dem Podcast für türkisch-deutsches Erinnern. Heute zum Thema neues Staatsangehörigkeitsgesetz vom Jahre 2000. Mein Name ist Zalap Yılmaz-Dreger und heute zu Gast haben wir Sina Ural. Sina, hoş geldin. Magst du dich unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen?
Ja, hallo. Also mein Name ist Sina. Ich bin Anfang 40, bin in Würzburg geboren, allerdings ziemlich früh in die Türkei ausgewandert. Und bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, bin mit 11 wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe hier die Schule besucht und das Abi gemacht und bin über Umwege heute bei einer gemeinnützigen Organisation, des Jugendmigrationsbeirat Berlin. Und da engagiere ich mich für junge migrantische Organisationen und versuche, ihre Interessen an Politik und Verwaltung zu vermitteln. Mache sozusagen Lobbyarbeit für junge migrantische Organisationen im Land Berlin.
Du hast gerade gesagt, du bist in Würzburg geboren. Wie können wir uns deine ersten Jahre vorstellen?
Ziemlich viel mit Fränkisch lernen. Also ich kann noch ein bisschen fränkeln. Also ich habe kein Deutsch gesprochen, als ich hierher kam. Und genau, und habe mich mit Englisch also durchgeschlagen, bis ich dann einigermaßen Deutsch konnte. Und nach ein paar Jahren sind wir dann nach Hessen gezogen. Deswegen kann ich auch ein wenig Hessisch babble. Und ich habe in Darmstadt dann studiert und bin seit 12 Jahren in Berlin.
Wenn wir zurück auf deine Kindheit gucken, du sagtest ja, es ist auch viel mit Bewegung verbunden gewesen, dass du nicht nur an einem Ort gewesen bist. Wie war das für dich und deine Eltern zu der Zeit?
Auf jeden Fall. Also ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und mein Vater hat uns immer besucht in der Türkei und zu meiner Mutter hatte ich tatsächlich erstmal keinen Kontakt. Und ja, und dann bin ich später zu meinem Papa eben erstmal nach Würzburg gekommen und bin dann mit ihnen gereist. Aber ja, viel telefoniert. Damals gab es noch keine Videotelefonie, WhatsApp und so weiter. Das ist echt sehr viel wert. Also sehr viel telefoniert und ja.
Wenn wir noch mal kurz zurückblicken, wir haben in der letzten Folge ja die 90er Jahre besprochen und wie sich in Deutschland auch ein bisschen das Klima verändert hat, durch die Wiedervereinigung, aber auch durch andere Themen, die vor allen Dingen migrantische und postmigrantische Themen auch beeinflusst haben. Erinnerst du dich daran, wie es für dich in den 90ern war, weil du ja auch jetzt nicht unbedingt zu der Zeit in Deutschland warst? Hast du irgendwas davon mitbekommen als Kind oder über deine Eltern oder Großeltern was mitbekommen?
Ich kann mich noch total genau daran erinnern, dass ich vorm Fernseher saß mit meinem Großvater. Und als die Mauer fiel, war ich 9 Jahre alt. Und ich habe mir, sehr politisch interessiert tatsächlich. Das hatte einen Bruch, als ich dann nach Deutschland kam. Aber mein Großvater hatte mir dann so erklärt, was da gerade abgeht. Und ich fand es mega spannend und habe das verfolgt und ja, und hatte natürlich einen Bezug, weil ich ja wusste, mein Papa ist in Deutschland, der ist damals als Student nach Deutschland gekommen. Und ja, das war also sehr aufregend und sehr emotional, weiß ich noch. Also von den Erzählungen, so wie er mir das nahegebracht hat, wusste ich, dass da was Abgefahrenes, total ja, Emotionales passiert und dass Menschen wieder zueinander finden oder dass es diese Wiedervereinigung gibt. Also das war mir sehr bewusst.
Und als du nach Deutschland gekommen bist, hat sich dein politisches Interesse verändert, sagtest du gerade. Ja, wie muss man das verstehen?
Dadurch, dass ich die Sprache nicht konnte, hatte ich keinen Zugang, sage ich mal, so zu Nachrichten wie vorher. Und das empfinde ich als ein Bruch tatsächlich. Also das waren so 4 Jahre, wo ich mich erstmal zurechtgefunden habe. Und da habe ich nicht so viele Nachrichten mitbekommen. Also wenn ich Fernsehen geguckt habe, habe ich das nicht so verstanden wie in der Türkei. Genau. Oder wenn meine Großeltern, wir haben das auch mal oft beim Essen diskutiert, ne? Also ich habe das mal mitbekommen, wenn sie über politische Themen gesprochen hatten. Und es fiel dann so ein bisschen weg, weil es ja auf Deutsch war.
Ganz genau. Und wie war so deine Jugendzeit dann später? Wie war da so der Übergang auch für dich in so diese Adoleszenzzeit? Wie können wir uns das vorstellen?
Politisch meinst du oder?
Sowohl politisch als auch in deiner Entwicklung oder Identitätsbildung.
Sehr viel geprägt von, ich möchte dazugehören. Ich bin direkt auf ein Gymnasium gekommen. Obwohl ich die Sprache noch gar nicht gesprochen habe, habe die 5. Klasse wiederholt, weil in der Türkei geht die Grundschule ja bis einschließlich der 5. und in Deutschland geht sie bei der 5. los. Und ich habe mitbekommen, dass genau mein Vater und meine Bonusmutter, sage ich immer, ich finde Stiefmutter ist nicht so ein schönes Wort, dass meine Bonusmutter beim Gespräch mit dem Rektor damals gesagt haben, ja, für das Gefüge, für das Klassengefüge ist es ja auch schöner, wenn jemand nicht von draußen reinkommt und sprachlich noch nicht so weit ist. Wir wiederholen die 5. Klasse. Okay. Es hat mich ein bisschen in meinem Ego gestört, muss ich sagen. So, Klasse wiederholen, als wäre ich nicht gut genug, ne? Und ich weiß noch, dass ich in den Fächern Englisch und Mathe erstmal jahrelang eigentlich nur geschlafen habe, weil, also, sie haben ja erst irgendwie Englisch gelernt und ich hatte in der Türkei schon Englischunterricht ab der 3. Klasse. Also ich war auf einer Privatschule, deswegen hatte ich schon Englisch als zweite Sprache. Und in Mathe dachte ich auch so, was, die machen jetzt erst Bruchrechnung? Was geht hier ab? Also es war so ein bisschen unterschiedlich, aber dafür konnte ich natürlich kein Erdkunde, keine Geschichte, kein Deutschunterricht. Und Deutsch so richtig verstanden, erinnere ich mich auch, nachdem ich Latein hatte, weil ich war auf einem altsprachlichen Gymnasium und wir mussten als zweite Sprache Latein oder Griechisch wählen. Und ich weiß noch, dass es bei mir erst so Klick gemacht hat, als ich so einige Jahre Latein hatte, dass ich überhaupt die deutsche Sprache so verstanden habe, wie es irgendwie funktioniert. Dann kann ich mich erinnern, dass durch die Kleidung zum Beispiel, wir hatten in der Türkei eine Schuluniform, was sehr praktisch war, weil du musst dir keine Gedanken machen, was du morgen anziehst. Und das war ein großes Thema. Was ziehst du an? Und damals in den 90ern war bei uns jetzt so ein bisschen Skater-Look in. Also, ne, dass ich auch dazu gehöre mit meinen Baggy-Pants und mit meinen Jugs und ja, sowas. Und ja, und ich kann mich schon erinnern, dass meine Mitschülerinnen das sehr anstrengend fanden, wenn ich immer gefragt habe, habe ich nicht verstanden, kannst du es nochmal sagen oder so, ne? Und war ein bisschen alleine, weil ich war neben einem kurdischen Mitschüler eigentlich die einzigen nicht-deutschen oder nicht-deutscher Herkunft oder mit Migrationsgeschichte, sage ich jetzt mal, die dort in der Schule waren.
Dementsprechend, du hast ja eben auch das große Thema Zugehörigkeit gerade nochmal fallen lassen. Und wir sprachen jetzt auch von den 90ern, wo du ja auch nochmal ein bisschen jünger warst, überhaupt reinkommen musstest in das ganze Gymnasialsystem. Kannst du dich an diese, ich nenne sie jetzt mal, klassische Pubertätszeit erinnern, als du dann ein paar Jahre da warst, als du dich eingefunden hast auf dem Gymnasium? Wie waren so deine Freundinnenschaften? Wie war es so, als es Richtung Abitur ging?
Ich bin davor nochmal umgezogen. Also ich war nur 4 Jahre auf dieser einen Schule und dann habe ich nochmal das Gymnasium gewechselt, weil wir von Würzburg nach Hessen gezogen sind. Da wurde es dann besser, denke ich, weil die sprachliche Barriere ja nicht mehr so gegeben war. Ja, und da habe ich ein paar gute Freundschaften gemacht. Allerdings mit der Pubertät kommen ja dann auch noch andere Interessen. Und ich kann mich gerade jetzt, wo du das sagst, eigentlich viel mehr erinnern, dass ich die Stadt, wo wir waren, so viel zu klein finde. Also meine Familie kommt aus Istanbul. Ich bin in Ankara groß geworden. Für mich war jede Stadt in Deutschland einfach so langweilig und klein. Dafür habe ich in Deutschland die Natur lieben kennengelernt. Also wir haben an den Weinbergen gewohnt. Das war echt schön, an der Bergstraße in Hessen. Und ja.
Gab es für dich, dadurch, dass du die Bundesländer nochmal gewechselt hast, auch einen Unterschied, was das Thema Zugehörigkeit und Identität angeht?
Ich kann mich daran erinnern, dass manche meiner Mitschülerinnen in Bayern damals oder Unterfranken gesagt haben, oh nein, dann machst du ja ein hessisches Abi und das ist weniger wert als das bayerische. Und ich dachte so wieder so, oh nee, das will ich nicht. Und aber das war dann auch ein bisschen Quatsch, weil es gab ja eine zentrale Vergabestelle für die ganzen Abi-Prüfungen, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, daran kann ich mich erinnern. Oh, ich kann mich an zwei Lehrer erinnern in Hessen, die mich sehr geprägt haben. Ich habe in Würzburg, hatte ich tatsächlich ganz am Anfang katholischen Religionsunterricht. Dann bin ich auch ins Evangelische gewechselt. Und als ich nach Hessen kam, habe ich dann Ethik und Philosophie gewählt. Und der hat mich super geprägt, so in diesen gesellschaftlichen Zusammenhängen oder wie können Menschen zusammenleben. Und unser Musiklehrer, obwohl wir kein musikalisches Gymnasium waren. Und das waren die beiden. Und ja, das war sehr prägend und schön. Und ansonsten die Schule, ja, sehr notenorientiert, würde ich sagen. Und das hat schon sehr viel Druck gemacht. Und auch von zu Hause, dass mein Vater, das kennen wir, glaube ich, ne, viele von uns, dass unsere Eltern gesagt haben, du musst aber gute Noten haben. Ja, das war so ein bisschen unter Druck und ja.
Wenn du sagst, gerade diese zwei Lehrkräfte, die dir jetzt auch spontan eingefallen sind, haben dich geprägt. Ich musste gerade dran denken, dass wir am Anfang gesagt hatten, du hast früher schon ein politisches Interesse gehabt oder deine Öhrchen gespitzt, sag ich jetzt mal bei den Themen, und hattest dann wieder Ethik und Philosophie. Siehst du da so einen kleinen Brückenschlag auch für dich? Weil das ist mir jetzt gerade aufgefallen, als du das erzählt hast.
Auf jeden Fall. Das fing dann damals wieder an mit 15, glaube ich, dass ich mit meinen Freundinnen, dass wir uns stark gemacht haben für Amnesty International zum Beispiel, dass wir uns in unserer Freizeit hingesetzt haben und Petitionen organisiert haben. Das fing da wieder an. Oder dass ich Vegetarierin geworden bin zum Beispiel, zur Wunderung meines Großvaters, der mir immer von argentinischem Steak was vorgeschwärmt hat. Ja, da wurde es dann wieder politischer tatsächlich, ja.
Wenn wir jetzt uns diesen Übergang angucken, gerade auch in der Folge geht es ja auch um die 2000er vor allen Dingen. Und ich erinnere mich daran, wie es so Witze gab, dass irgendwann, wenn die Uhr auf Null schlägt, irgendwie das Internet zusammenbrechen wird und diese ganzen Thematiken. Es gibt ja jetzt auch gerade wieder, was zum Beispiel die Mode angeht und so weiter, ein Revival der 2000er. Hast du noch Erinnerungen an diese Übergangszeit, dass wirklich ein Jahrtausendwechsel stattgefunden hat?
Ich kann mich daran erinnern, dass die Leute gesagt haben, unsere ganzen Rechner werden zusammenbrechen oder das Internet. Ich habe 2000 Abi gemacht und unser Leitspruch war auch irgendwas mit die Apokalypse kommt, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich hatte überhaupt keine Sorgen, muss ich sagen, dass da jetzt was groß passiert. Manche haben ja auch die Vorhersagen von Nostradamus ausgepackt. Ja, mehr fällt mir spontan jetzt nicht ein. Bei Mode musste ich nur dran denken, also ich kann so einige Klamotten, die ich noch aufgehoben habe, wunderbar wieder auspacken. Also kleiner Tipp, schmeißt einfach die Sachen nicht weg, es kommt definitiv wieder.
Es kommt wieder, genau. Ich weiß ja auch aus unserem Vorgespräch bzw. von deinem Lebenslauf, wenn du jetzt sagst, du hast in den 2000ern dein Abi gemacht, du hast ja auch danach studiert, gab es für dich in der Zeit auch einen Umbruch, was das Studium angeht, was die Grundlage deines Studiums angeht? Ich denke jetzt an sowas wie Finanzen, Studentenwohnheim eventuell, Auszug von zu Hause eventuell. Wie war diese Übergangszeit für dich?
Ich bin sehr privilegiert. Also ich hatte diese Geldsorgen überhaupt nicht. Für mich stand im Mittelpunkt vielmehr, was soll ich machen? Ich hatte ursprünglich, also dadurch, dass ich eben diesen Herr Lehrer Hein, übrigens hieß er, Herr Hein, der so mir die Musik viel näher gebracht hatte, hatte ich überlegt, ob ich Gesang und Schauspielerei mache. Dann hat mein Vater mich mit einem befreundeten Schauspieler zum Tee trinken oder Kaffee trinken geschickt und er hat es mir dann wieder ausgeredet. Und dann stand für mich nur fest, alles nur nicht Architektur, weil meine ganze Familie besteht nur aus Architekten. Und dann habe ich gedacht, ich mache was ganz anderes und habe Kommunikationsdesign gemacht. Also Grafik und Fotografie ist jetzt auch nicht so weit weg von der Gestaltung und Architektur. Jetzt habe ich ehrlich gesagt deine Frage vergessen.
Wie einfach diese Übergangszeit für dich war. Also du warst ja vorher Schülerin, dann bist du Studentin gewesen und du hast ja auch in Darmstadt studiert. Kommunikationsdesign, wie du gerade gesagt hast. Hat sich da nochmal so das Thema für dich aufgemacht? oh cool, ich bin irgendwie in einer neuen Rolle, ich kann mich nochmal neu definieren. Oder, also wir hatten ja, wir sehen ja gerade auch diesen roten Faden, was du eben sagtest mit Zugehörigkeit, Identität. Wer bin ich? Wo bin ich jetzt gerade angekommen? Wie war das dann, als du Studentin warst zum Beispiel?
Da habe ich mich viel zugehöriger gefühlt, weil ich in einem Studentendorf gelebt habe. Das war ein Riesenstudentenwohnheimgelände mit ganz vielen Erasmus-Studentinnen und genau auch in einer WG. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich mich dort wohler gefühlt habe, weil da auch viele andere Menschen aus anderen Ländern waren. Im Studium selbst weniger, aber so das Drumherum, Studentenstadt, erstmal wieder alleine wohnen, ne? Das ist auch schön. Allerdings habe ich nur ein Jahr alleine gewohnt, habe es nicht ausgehalten und bin sofort ins Wohnheim, weil genau, ich wollte Leute um mich herum haben. Das war auf jeden Fall viel heimeliger als das, was ich dazwischen hatte, als ich aus der Türkei kam, bis ich dann 2000 ausgezogen bin. Genau.
Dieses Kosmopolitische, was du auch beschreibst, in der Studierendenschaft oder wenn man dann zusammenlebt, alle kommen zusammen, ne? Wie du sagst, sind unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ecken der Welt, ist eigentlich eine sehr spannende Überleitung gerade zu dem Thema heute, weil wir mit Beginn des neuen Jahrtausends tatsächlich direkt am 1. Januar 2000 bezüglich des Themas Staatsbürgerschaft ein neues Gesetz bekommen haben in Deutschland. Und ich möchte gerade mal so ein bisschen Hintergrundinformationen geben, weil A, dieses Gesetz etwas, ich sag jetzt mal, komplizierter ist. Und ich glaube, dass viele sich damit nicht 100% und im Detail beschäftigt haben. Warum auch? Aber teilweise, um die Themen und Problematiken oder Hürden zu verstehen, würde ich das gerne ein bisschen erläutern, um dann auch darauf zu sprechen zu kommen, wie es für dich war bezüglich dieses Gesetzes. Was wir dafür aber wissen müssen, ich muss jetzt gerade ganz kurz sehr weit ausholen, weil wir wissen müssen, dass das Gesetz von vorher von dem Jahre 1913 stammt und dort sozusagen festgeschrieben wurde, dass bezüglich der Staatsangehörigkeit das Blutrecht gilt. Heißt übersetzt, Deutsche Deutscher war, wer einen deutschen Elternteil hatte. Und für eine Einbürgerung zum Beispiel musste man zu dem Zeitpunkt noch mindestens 15 Jahre in der Bundesrepublik gelebt haben, um überhaupt ein Anrecht auf Einbürgerung zu haben. Der ganze Rattenschwanz der Kriterien hängt da natürlich dran. Das neue Gesetz, muss man dazu wissen, wurde dann von Rot-Grün initiiert und mit einem Ortsprinzip ergänzt. Das heißt, wer jetzt sozusagen eine bestimmte Zeit in Deutschland gelebt hat und nicht blutsdeutsch war, also dieses Blutsrecht hatte, ich habe gerade Gänsefüßchen in die Luft gemacht, da konnte man dann sehen, dass eigentlich dieses Gesetz für den Alltag entsprechender und fairer gestaltet sein sollte. Mhm. Die Folgen, die aber dieses Gesetz hat, waren tatsächlich relevant für sehr, sehr viele Personen, die im Zuge von unterschiedlichen Migrationsbewegungen nach Deutschland gekommen sind. Und da zieht sich auch so ein bisschen dieser rote Faden des Podcastes drin, weil wir ja in der ersten Folge auch über die Gastarbeitendenbewegung gesprochen haben. Und nun in ganz vielen unterschiedlichen Paragraphen zu dem Thema Staatsangehörigkeit und Einbürgerung ganz viele Kriterien ergänzt wurden. Zum einen steht da zum Beispiel in Paragraph 40b, nicht nur wie viel eine Einbürgerung kostet, das können wir hier auch noch mal kurz fallen lassen. Die Gebühr für die Einbürgerung beträgt 255 Euro, das steht auch explizit drin, sondern auch die Thematik der Optionskinder aufgetaucht ist da drin. Das heißt nämlich übersetzt, wer nämlich bis zum 01.01.2000 das 10. Lebensjahr nicht vollendet hatte, hatte die Qual der Wahl. Wenn die ausländische Staatsangehörigkeit nicht aus einem EU-Land oder einem Land, mit dem Deutschland besondere Beziehungen hatte. Das heißt, die Schweiz gehörte da zum Beispiel dazu. Und wenn man sich dieses Gesetz noch weiter anguckt, dann steht da drin, dass auch nach diesem Paragraph die eingebürgerten Kinder, die eine andere ausländische Staatsangehörigkeit als die eines EU-Mitgliedstaates oder der Schweiz besaßen und nicht im Inland aufgewachsen sind, dieser Optionspflicht nach Paragraph 19 unterlagen. Und da kommen wir eigentlich genau zu dem Casus Knactus von diesem Thema. Dieser Paragraph erstreckt sich tatsächlich über mehr als 10 Seiten. Ich habe mich da mal eingelesen. Aber damit das jetzt keine Jura-Vorlesung wird, versuche ich das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Nur Deutsche, die nach Paragraph 4 Absatz 3 durch Geburt im Inland oder durch Einbürgerung nach Paragraph 40b die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, können wegen einer durch Geburt erworbenen ausländischen Staatsangehörigkeit optionspflichtig werden. Und damit mussten nämlich diese Personen, bis sie damals 18 waren, das wurde dann 2014 nochmal geändert. Da durfte man noch bis zum 21. Lebensjahr warten. Diese mussten entscheiden, welche Staatsangehörigkeit sie haben wollen. Und da kommen wir eigentlich zu diesem ganzen Thema, auch bezüglich der Gastarbeitendenbewegung oder Personen, die fürs Studium damals gekommen sind, dass bei den anderen Ländern wie Italien oder Griechenland diese Thematik halt nicht aufkam. Und man sieht, dass das sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen betraf, man da aber wirklich eine Selektion erkennt. Und es gibt zum Beispiel vom BAMF, also vom Bundesamt für Migration und Flucht, ein Working Paper, wo nochmal geguckt wurde, wer eigentlich das Gros dieser Optionsfälle ist. Und es betrifft vor allen Dingen Personen, Platz 1 aus der Türkei, aus den ehemaligen jugoslawischen Staaten wie Kroatien oder Serbien und aus dem Iran. So. Und das Interessante ist nämlich auch, dass umgekehrt in diesem Gesetz drin steht, dass wenn eine deutsche Staatsbürgerin oder ein Staatsbürger eine weitere Staatsangehörigkeit annimmt, die Person in der Regel die deutsche verliert. Außer, und da sind wir wieder, ne, wenn es um die EU-Staaten geht. Das heißt, Doppelpass ist in der Konstellation nicht mehr möglich gewesen. Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt. Was mich vor allen Dingen interessieren würde, ist, wie hat dich dieses Gesetz betroffen?
Genau, da hole ich auch noch mal ein bisschen aus. Also auf dem Papier, meine Mutter ist deutsche Staatsangehörige und mein Vater türkische. Jetzt inzwischen auch deutsch, aber damals nicht. Und dadurch, dass ich in Würzburg geboren und eine deutsche Mutter habe, habe ich automatisch die deutsche. Und ich bin in die Türkei gekommen, als ich 9 Monate alt war, glaube ich, oder 6. Ich kann mich gerade nicht so genau dran erinnern. Und witzige Anekdote jetzt. Als ich das erste Mal meinen Vater in Deutschland besucht habe, das muss auch in den 90ern sein, da war ich, glaube ich, 9, also oder 10. Das war nicht zur Wende, sondern nach der Wende. Da ist bei der Passkontrolle aufgefallen, dass ich eigentlich illegal in der Türkei bin. Weil der Beamte meinte, oh, Sie sind ja eigentlich deutsche Staatsbürgerin. Sie hätten alle 90 Tage das Land verlassen und wieder einreisen müssen. Was ein bisschen irrwitzig ist, weil ich bin ein kleines Kind, wie soll das gehen? Beziehungsweise der Verdacht, der dann in dem Moment bestand für diesen Beamten, dass meine, also dass die Personen, die um mich herum waren, mich entführt hatten, was auch total verrückt ist und sie sich dann in dem Moment bei der Ausreise von mir, also ich bin alleine gereist tatsächlich, rechtfertigen mussten und erklären mussten, wie die ganze Situation ist, weil ich bin ja direkt zu meinem Vater geflogen, um ihn dort zu besuchen zum ersten Mal. Ja, also das ist erstmal nur hochgekommen und ich hatte einen türkischen Ausweis, womit ich in die Schule gekommen bin oder im Alltag Dinge erledigt wurden.
Ein Kimlik dann?
Ein Kimlik, einer. Ich war gerade am Suchen nach einem adäquaten deutschen Wort. Ich glaube, Personalausweis.
Personalausweis.
Sowas wie ein Personalausweis ist das. Genau. Und dann später, ich habe da gar nicht dran gedacht, weil den deutschen Pass hatte ich ja sowieso. Also bin ich damit eingereist. Und kurz vorm Abi eben, da muss ich 19 gewesen sein oder ich glaube, ja, habe ich einen Brief bekommen, an mich adressiert, dass ich eben dieser Optionspflicht nachkommen sollte. Und ich kann mich erinnern, dass mich das sehr, sehr traurig gemacht hat. Weil dieses, du musst das eine oder andere sein, das erlebte ich auch im Privaten. Wenn Menschen mich gefragt haben, fühlst du dich mehr türkisch oder deutsch? Und ich habe die Frage nicht verstanden. Und dass einem so ein bisschen aberkannt wird, dass beides in einem sein dürfen. Ich merke auch gerade, dass mich das jetzt echt emotional macht, wenn ich so dran zurückdenke. Ich habe echt gehadert. Ich habe mit meinem Papa darüber geredet und dachte auch, okay, also der war so ein bisschen pragmatisch und dachte so, ja, mit dem deutschen Pass ist doch viel praktischer. Er damals noch türkischer Staatsbürger. Bei seinen ganzen beruflichen Reisen muss er Visum beantragen. Es ist super unpraktisch einfach. Und er sagte so, es ist viel einfacher, kannst mit deinem deutschen Pass überall hin. Und aber für mich war das viel emotionaler, weil ich für mich super der türkischen Kultur, meinen Großeltern, meiner Familie dort zugehörig. Aber damals war ich 10 Jahre schon in Deutschland und hatte jetzt nicht vor, das Land auch zu verlassen oder wieder zurückzugehen. Ja, das ist so ein bisschen zerrissen. Und ich habe mich da schon gefragt, warum muss ich mich denn entscheiden? Warum darf ich denn nicht beides haben?
Hattest du Personen um dich rum, denen es ähnlich ging, mit denen du dich dazu austauschen konntest? Oder ist es eher innerfamiliär gewesen, dass ihr darüber gesprochen habt?
Nur innerfamiliär. Ich kann mich jetzt gerade tatsächlich nicht erinnern, ob ich das mit meinen Freundinnen geteilt habe. Nee, aber ich hatte keine anderen Personen, denen es genauso ging oder ähnlich ging. Ich war damals auf dem Gymnasium, glaube ich, die einzige Nicht-EU-Person. Mhm. Es war nicht ganz so divers.
Mhm. Konntest du mit deinen Großeltern dazu sprechen?
Kann mich gerade nicht dran erinnern. Also ich weiß, dass ich mit meinem Papa darüber gesprochen habe, aber nicht mit meinen Großeltern gerade.
Ich hatte ja eben auch noch die anderen Länder aufgezählt, beziehungsweise die anderen EU-Staaten, wo halt diese Optionspflicht nicht bestand. War dir das damals bewusst? Hast du das als unfair empfunden zum Beispiel?
Das war mir damals nicht bewusst. Das ist mir erst später klar geworden, als beim Studieren zum Beispiel, dass Menschen aus EU-Ländern das ja viel einfacher hatten zu studieren und aus Nicht-EU-Ländern, wie viel Geld sie auf dem Konto haben müssen, dass sie, also ich kannte es auch ein bisschen vom Erzählen von meinem Papa, aber damals, als ich dann selbst Studentin war, gehört habe, dass die Noten stimmen müssen, dass die Regelstudienzeit eingehalten werden muss und wirklich sehr, sehr viel Geld auf einem separaten Konto da sein muss, damit sie überhaupt das Recht haben zu studieren. Also wie viel schwieriger sie es haben. Der Unterschied ist mir da erst bewusst gewesen. Mhm. Vorher nicht, in dem Moment, wo ich mich entscheiden sollte, nicht.
Wir haben unsere Community auch gefragt, ob sie Fragen an dich haben zu dem Thema. Und da kam unter anderem auch die Frage, ob du, ich sag jetzt mal, beeinflusst wurdest bei dieser Entscheidung. Also gab es Erwartungen an dich von entweder deinen Eltern oder Freundinnenschaften, von deinem Umfeld oder auch von dir selber bei dieser Entscheidung? Hast du da irgendwie einen Druck oder einen Pressure gespürt?
Druck jetzt nicht direkt, aber ich habe schon eher auf meinen Papa gehört. Also ich habe wirklich so, Babosch, was denkst du, was soll ich machen so? Und er war halt mega pragmatisch und ich dachte so, ja, okay.
Ja, also dann hast du dich auch so entschieden, richtig?
Ja, also ich habe mir in dem Moment schwer getan, das Ausmaß zu erkennen oder zu überlegen, was das bedeuten würde, wenn ich die türkische behalte. Beziehungsweise ich habe schon ein bisschen die Schwierigkeiten gesehen, die er ja dadurch hatte. Und deswegen dachte ich dann auch so, ja, das hört sich sinnvoll an.
Zumal wir ja auch bedenken müssen, du bist eine junge Person gewesen, du warst frisch 18, 19 und wirst vor diese Frage gestellt, ja, ne, in dem Moment. Als du die Entscheidung getroffen hattest, wie ging es dir im Nachhinein?
Ich war froh, dass ich einen sehr türkischen zweiten Namen habe. Also Sina ist persisch. Ist für Männer wie für Frauen, aber es gibt auch in Deutschland genug Sina. Aber ich heiße mit zweiten Namen Göbekete, wie meine Großmutter, also Sina Perihan Ural. Und dann dachte ich, wenn ich dann bei der Passkontrolle in der Türkei bin und vor dem Beamten stehe, erstens kann ich Türkisch sprechen und außerdem sieht er ja auch an meinem Namen, dass ich ja dazugehörig bin. Also so habe ich mir das so ein bisschen rumgedreht, damit ich mich wohler damit fühle.
Mhm.
Das waren so die Gedanken und das habe ich aber heute immer noch, wenn ich mit meinem deutschen Pass ankomme, dass ich denke, ich kann Türkisch und ich habe noch einen türkischen zweiten Namen.
Das klingt ja schon fast so ein bisschen wie so eine, ich habe in der Rückhand Argumente, falls was kommt, richtig?
Ja, ja, so ein bisschen ist das schon. Also, oder ich habe zwar ein deutsches Papier, aber du kannst ihm trotzdem die türkische Herkunft ablesen. Oder es steckt noch da drin.
Hat diese Entscheidung, die du treffen musstest, ich meine, da kommt so ein offizielles Papier nach Hause, ne? Da steht, Sie haben jetzt die Optionspflicht, bitte entscheiden Sie sich bis dann und dann. Hat das vielleicht auch ein Verhältnis zum Staat oder zu diesen ganzen formellen Themen bei dir ausgelöst, dass es plötzlich um deine Identität geht und Deutschland mit dir über deine Identität spricht?
Bis dahin habe ich mir, glaube ich, nicht die Frage gestellt, ob ich türkisch oder deutsch bin. Es sei denn eben, andere Menschen haben mich gefragt, was spürst du mehr? Ja, dass das so amtlich wird oder dass es eine Ernsthaftigkeit hat, wird durch so ein offizielles Schreiben auf jeden Fall ausgelöst. Ich war da noch nicht so selbstbewusst, dass ich sagen konnte, ja, ist egal, was auf dem Papier steht und so wie ich mich fühle, ist legitim oder das ist richtig und das ist irgendwie egal, was dieser Pass mit mir macht, weil irgendwo ist das nicht egal. Irgendwie, es gibt ja dieses Wort Pergamentpapier und in Deutschland, das habe ich damals wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Hier ist es, habe ich den Eindruck, schon sehr wichtig. Ne, du hast ein Diplom, du hast ein Abitur, das ist alles urkundlich dargelegt und Stempel da drauf. Und jetzt hast du dieses Zertifikat oder einen Meisterbrief und jene Ausbildung. Es hat eine Gewichtung in der Gesellschaft, wo ich lebe, dass das offiziell ist. Und jetzt habe ich das andere weggegeben, also ist das jetzt weniger wert? als Deutsch sein? Also ist mein Türkisch sein weniger wert als mein Deutsch sein? Also so eine Frage stellte sich schon.
Also im Sinne von,
ist heute immer noch.
Weil es nicht auf dem Papier mehr steht, richtig? Also weil dieses Formelle da dran dann plötzlich dir entzogen wurde, meinst
genau.
du das?
Und im Nachhinein, ich bin mindestens zweimal im Jahr in der Türkei. Jetzt durch die Pandemie konnte ich jetzt, wo wir uns alle ein bisschen an das Remote-Arbeiten gewöhnt haben, auch mehrere Monate dort sein. Und ich interessiere mich natürlich, was dort passiert. Und bin schon ein bisschen neidisch, dass manche andere Personen, die die türkische Bürgerschaft haben, dort wählen dürfen. Ich würde da auch gerne wählen. Und genauso finde ich das bescheuert, dass ganz viele Menschen, wie mein Vater jahrelang, mit seiner türkischen Staatsgehörigkeit hier nicht wählen durfte. Ich weiß nicht, ob ich das Thema jetzt zu sehr ablenke, aber das kam mir gerade in den Sinn. Genau. Also noch am Rande Werbung für die 14%.
Ja. Dazu passt auch, als in der Zeit diese Thematik in den Medien auch immer öffentlicher wurde, darüber super viel geschrieben wurde, kam auch, wenn man jetzt sich den Diskurs anguckt, Begriffe wie Deutsch-Türke plötzlich hoch. Das hat man vorher so häufig zum Beispiel nicht gelesen. Und dieser Begriff war in aller Munde. Es war eigentlich eine Fremdbezeichnung, wenn man das jetzt so retrospektiv betrachtet. Und suggeriert ja eigentlich sowas wie eine doppelte Staatsbürgerschaft, weil diese beiden Begriffe zusammenkommen, die aber für ganz viele Personen eben nicht möglich war. Und wenn man sich die Zahlen auch sowieso betrachtet und man sagt, wen betrifft eigentlich überhaupt eine doppelte Staatsbürgerschaft, kann man sehen, dass eigentlich nur ein Fünftel der Betroffenen überhaupt die doppelte Staatsbürgerschaft haben, also die türkische und die deutsche. Und damit wird dieser Begriff Deutsch-Türke auch kritisch gesehen, weil selbst eingebürgerte Menschen nicht als deutsch gesehen werden. Also das, was du eben beschreibst mit, ich hatte es zumindest dann auf dem Papier, ich habe ja aktiv diese Entscheidung getroffen und trotzdem werde ich von außen nicht als deutsch wahrgenommen oder man spricht es mir nicht zu. Dementsprechend war dieser Begriff vor allen Dingen in der Community sehr kritisch. Die, ich sag jetzt mal, sehr populären Medien haben diesen Begriff aber sehr viel genutzt. Es gab sehr viel Diskussion darum und da standen zum Beispiel auch Headlines im Spiegel mit, ist die doppelte Staatsbürgerschaft für Deutsch-Türken überhaupt noch zeitgemäß? Und das waren Diskussionen, die überhaupt oder Fragen, die überhaupt gestellt wurden. Gibt es für dich einen Begriff, gerade auch Identität, Zugehörigkeit, den du für dich selber nutzt, wo du sagst, der ist sehr viel positiver, der ist sehr viel empowernder für mich?
Erdenbürger?
Punkt.
Punkt.
Also hast du dich damit beschäftigt, wie viele Bezeichnungen es für, ich sag jetzt mal, uns gibt und was sie mit dir machen? Also hast du irgendwie gesagt, nee, bitte nutz diesen Begriff nicht? Oder spürst du das jetzt auch? Ich meine, du arbeitest ja jetzt auch im Jugendmigrationsbeirat. Du hast diese Themen ja auch in deinem professionellen Leben gerade mit drin. Spürst du da auch diese Diskussion um Eigenbezeichnung, Fremdbezeichnung und Identität?
Auf jeden Fall. Das geht ja schon mit Hintergrund, Vordergrund, Migrations... Also was soll das? Ich denke auf jeden Fall, und das hat sich durch die Arbeit noch mehr gezeigt, dass Sprache sehr, sehr viel ausmacht. Und wenn ich mich als Deutsche mit türkischen Wurzeln sehe und als Europäerin fühle, aber gleichzeitig als Erdenbürgerin, das ist alles nebeneinander möglich für mich. Und von draußen wird das aber von manchen Menschen aberkannt. Und es ist eine gewisse Anstrengung, ein bisschen sich verteidigen oder sich immer wieder positionieren müssen. Und also ich habe auch ein bisschen Mitgefühl, sage ich mal, mit meinem Gegenüber. Also manche Menschen haben so eine Unsicherheit und brauchen diese Kategorien, um sich wohler zu fühlen. Aber dass so viele vielfältige Seiten und Möglichkeiten herkunftsbetreffend möglich sind, sollte eigentlich inzwischen angekommen sein, denke ich. Ich meine, wir leben hier jetzt, also wir sind gerade jetzt hier in Berlin und das ist auch der Grund, warum ich hier bin und nicht in einer anderen Stadt in Deutschland, muss ich sagen. Also wenn es Berlin nicht gäbe, dann wäre ich, glaube ich, nicht in Deutschland, weil überall anders sind die Menschen, glaube ich, nicht weniger offen. Also ich möchte jetzt nicht generalisieren, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich war auch mal in Hamburg und in Süddeutschland, in Stuttgart und in Baden, dass die Menschen um mich herum viel mehr in diesen Zugehörigkeiten denken und nicht eher in diesem einer großen Welt.
Würdest du, wenn es Berlin nicht gäbe, dann ganz woanders leben, in einer sehr kosmopolitischen, anderen Stadt in Europa zum Beispiel? Oder wenn du sagst, es gibt keine andere Option in Deutschland für dich? Wenn es Berlin nicht gäbe, wo wärst du?
Ich vermute es. Natürlich habe ich jetzt nicht jede Stadt in Deutschland gesehen, aber ich vermute, dass ich dann, genau, vielleicht, ich habe spontan eher an USA gedacht und gar nicht Europa. Also früher haben Freunde von mir gemeint, oh, in New York oder so würdest du dich super wohlfühlen, glaube ich. Das wäre vielleicht eine Option, ja. Mhm. Immer wenn ich frei habe, reise ich ja meistens in die Türkei. Deswegen habe ich auch Europa leider noch nicht so gut bereist, wie ich es gerne tun würde. Ja, weiß ich nicht. Aber dann würde ich glaube, also ich würde nicht, in, ich kann mir nicht mehr vorstellen, in einer Umgebung zu leben, die nicht vielfältig ist.
Wenn wir nochmal auf deinen Bildungsweg zurückkommen, ich musste gerade auch dran denken, wie, ne, wie du sagtest, Sprache ist super prägend und entscheidend, auch wie wir denken, wie wir unsere Wahrheit konstruieren, habe ich gerade gedacht, gut, dass du Kommunikationsdesign studiert hast. Also vielleicht magst du uns auch so ein bisschen mehr noch dazu sagen, weil du nach dem Studium ja auch super unterschiedliche Stationen in deiner beruflichen Karriere hattest. Du warst sowohl Kunst- und Kulturschaffende, hast jetzt aber wieder einen politischeren Job. Wie können wir uns das vorstellen?
Ich versuch's zusammenzupressen. Genau, ich habe Kommunikationsdesign studiert, weil ich wahrscheinlich dieses Gestalten sehr gerne mag. Allerdings, du hast recht, das passt relativ gut. Auch das mit dem Singen und der Musik, das sind für mich sehr universelle Sprachen. Also wenn du mit Bildern sprichst, da brauchst du oft wenig Worte. Also eigentlich sollte das Bild auch selbsterklärend sein. Oder wenn, ich finde, wenn Menschen zu Musik hören, dann müssen sie, also ist es ja so eine allgemeine Sprache. Es ist egal, welche Sprache, welche Muttersprache sie haben, die Musik verbindet und führt zu einer Verständigung. Allerdings war die Zeit, in der ich in den Agenturen, also das Studium war sehr frei und sehr künstlerisch und das war super schön. Ich habe mich in Richtung Fotografie eher spezialisiert. Dann habe ich einige Jahre in Agenturen gearbeitet und das war dann eher so Gebrauchsgrafik, Werbung. Und dann kam so ein bisschen die Frage nach, was macht die Arbeit eigentlich? Was hat das für einen Sinn? Also die Frage nach der Sinnhaftigkeit kam hoch. Dann habe ich mich tatsächlich kündigen lassen. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so laut sagen darf. Okay. Aber danke Deutschland für die Arbeitslosenzeit, weil immer wenn ich Arbeitslosengeld 1 bezogen habe, was ja eine Versicherung ist eigentlich, gab es für mich einen Umbruch. Aber dann konnte ich kurz mal innehalten und schauen, okay, was mache ich als nächstes? Und so war das auch. Da habe ich in der Zeit mit einem Freund von mir ein feministisches Musikfestival gegründet. Aber wir waren, vor 7 Jahren war das schon ein bisschen zu früh. Jetzt ist Feminismus und das Patriarchat aufbrechen in aller Munde und damals war das noch nicht so en vogue. Und wir haben versucht, in der klassischen Musikszene, die sehr männerdominiert sind, aufzubrechen, aufmerksam zu machen auf weibliche Dirigentinnen, auf die queere Szene in der klassischen Musikszene. Also das ist noch sehr, sehr traditionell gewesen. Genau, und da bin ich in Kontakt gekommen mit Fördergeldanträgen und überhaupt, wie kannst du Projekte realisieren? Dann habe ich eine Ausschreibung gesehen vom Türkischen Bund Berlin-Brandenburg. Da habe ich mich beworben und es hat sehr gut gepasst, weil auf einmal konnte ich alles, was ich bis dahin gemacht hatte, sowohl Kommunikationsdesign, Marketing, PR, ich habe auch mal programmiert tatsächlich. Also ich habe so Search Engine Optimization gemacht und wie du Online-Sachen eben besser sichtbar machen kannst. Und meine türkischen Sprachkenntnisse, englischen, deutschen Sprachkenntnisse und die Erfahrung mit Fördergeldanträgen vereinen und dort einbringen tatsächlich. Und dort war ich beim Projekt ICMO. Wir haben mit Mini-Projektförderung versucht, Menschen an die Förderlandschaft heranzubringen, sage ich mal. Also wir haben mit ihnen kleine Projekte realisiert, von Antrag bis zum Verwendungsnachweis, damit sie das mit einem kleinen Projekt ein bisschen üben, damit sie sich befähigt fühlen, später andere Projektanträge zu stellen, jetzt beim Land, beim Bund, wie auch immer. Und nachdem dieses Projekt ausgelaufen ist, hatte ich die Möglichkeit, eben mich für den Jugendmigrationsbeirat zu engagieren. Und das habe ich auch dankend angenommen. Da habe ich mich super gefreut, weil ich denke, das ist ein super wichtiges Thema, weil gerade junge migrantische Organisationen überhaupt nicht das gleiche Standing haben wie, ich sag mal, deutsche Organisation, deutsche junge Organisation wie die Sportjugend oder die Falken oder also der Anteil, ich sag mal, von dem Kuchen kriegen sie sehr, sehr wenig ab. Warum ist es so? Obwohl sie sehr gute Arbeit machen und das an Qualität nicht weniger ist als das, was die Deutschen, ich mache es jetzt auch wieder in Anführungsstrichen, jungen Organisationen leisten. Da sind auch ganz viele Menschen mit Migrationsgeschichte drin. Aber da ist es auch wieder was anderes und es ist empowernd, wenn die ihren eigenen Rahmen haben, ihren safer Space haben, sage ich mal, wo sie ihre Bedürfnisse besser kommunizieren könnten. Und ihre Bedarfe besser vielleicht an die Verwaltung und an die Politik weitergeben können. Und daher denke ich, ist diese Arbeit super wichtig. Und ja, jetzt habe ich ausgeholt, bin ich nach diesen Stationen hier gelandet. Und ich kann mir auch überhaupt nicht so vorstellen, jetzt gar nicht mehr einer Tätigkeit nachzugehen, die keinen politischen, gesellschaftlichen Bezug hat.
Das ist super spannend, was du gerade beschrieben hast, weil man da wirklich nochmal so, das ist zwar jetzt in der Retrospektive erzählt, ich weiß, aber dass da natürlich auch so ein roter Faden drin ist. Und ich finde gerade zu der Thematik, die wir heute haben, super spannend, dass du im politischen Spektrum arbeitest, wo es genau wieder darum geht zu sagen, doch, wir sind Teil davon. Also nicht nur, wir gehören bitte auch dazu, sondern wir sind Teil davon, Punkt. Wie können wir das stemmen? Wie kriegen wir das im Alltag eigentlich umgesetzt? Weil die Machtstrukturen halt immer noch anders sind. Siehst du da eigentlich so, ich sag jetzt mal Nachbeben von zum Beispiel so Gesetzen, wie wir sie jetzt erlebt haben, oder Dingen, die auch im Laufe der Jahrzehnte passiert sind. Wir hatten in der letzten Folge tatsächlich auch noch mal kurz das Thema angesprochen, der ganz schlimmen Anschläge, der rechtsterroristischen Anschläge in den 90ern. Und dann kommt so genau so ein Gesetz direkt danach. Also es ist ja auch super spannend, wie diese Kontinuität da drin ist. Ist es für dich in irgendeiner Form relevant zu sagen, das ist wichtig, dass ich das erlebt habe, dass ich zum Beispiel vor dieser Entscheidung stand und wie es mir damit ging, prägt dich diese Erfahrung in deinen jetzigen Tätigkeiten, wenn du zum Beispiel Lobbyarbeit betreibst?
Sicherlich. Ich möchte gar keine Erfahrungen missen, die ich gemacht habe, ob gut oder ob schlecht. Und es hilft mir, also diese ganzen Erfahrungen helfen mir ja, damit ich mich mit diesen Personen, mit denen ich für die ich arbeite, zu identifizieren, mich in ihre Position zu begeben, das aus ihrer Perspektive sehen zu können und dementsprechend auch glaubwürdiger wahrscheinlich darzustellen. Weil es geht ja jetzt im Moment um Netzwerkarbeit und ja.
Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das war ein Riesenerfolg. Ich bin so froh, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe und das umgesetzt habe.
Da möchte ich wieder an diese Pausen zwischen den verschiedenen beruflichen Stationen gehen. Ich bin super froh, dass ich zum Beispiel ein Coaching gemacht habe, um nochmal innezuhalten und zu gucken, was kann ich alles, unabhängig vom Pergamentpapier, was auf dem Papier steht. Was waren meine persönlichen, beruflichen Stationen, was war meine Ausbildung und was steckt da jetzt noch mehr drin? Also da bin ich super froh, hätte ich das nicht gemacht, um nochmal so einen Schritt zurückgenommen, um mir das anzugucken, dann hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut, völlig als Quereinsteigerin beim TBB zu bewerben, denke ich zum Beispiel. Ohne politikwissenschaftliches Studium, weil eigentlich heißt es ja Sozial- oder politikwissenschaftliches Studium und dann habe ich überhaupt die Erlaubnis, sag ich mal, dort zu studieren, sondern nein, die Lebenserfahrung kann auch helfen oder befähigt einen auch, solchen Tätigkeiten nachzugehen.
Also die Pausen waren auf jeden Fall wichtig für dich?
Auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Immer, wenn es irgendwie Krisensituationen gab, Pause machen. Kurz, ja. Und das hilft dann, um sich nochmal neu zu orientieren und zu gucken, in welche Richtung geht es. Und das stimmt auf jeden Fall, das hast du sehr richtig zusammengefasst. Ich hätte damals, als ich mir so schwer getan habe, welche Leistungsfächer ich wählen soll, nie gedacht, dass ich am Ende da rauskomme, wo ich jetzt bin. Ich war kurzzeitig in England und ich weiß noch, dass mein Gastvater immer gesagt hat, es ist völlig egal, was du studierst. Und falls jetzt junge Menschen zuhören und sich irgendwie total Gedanken machen, was sie tun sollen, ist völlig egal, was du studierst. Mach's einfach, bring's zu Ende. Und das Leben wird dann wahrscheinlich ganz anders spielen und das ist auch mega spannend eigentlich. Also ich weiß nicht, was ich in 5 Jahren machen werde.
Und was du beschreibst, ist ja auch so dieses, es gibt so viel mehr noch, was zur Identität dazu gehört, als nur zum Beispiel, was habe ich studiert? Was ist auf meinem Lebenslauf drauf? Welche Staatsangehörigkeit habe ich? Gibt es einen Aspekt, deiner Identität, den du noch weiter ausleben möchtest in den kommenden Jahren?
Dazu fällt mir gerade nichts ein.
Ist nicht schlimm. Du hattest gerade aber noch einen anderen Gedanken.
Stimmt, mir ist noch eingefallen beim Bewerben zur Identität. Damals, ganz am Anfang, als ich mich nach meinem Studium um Jobs beworben habe, ich möchte es jetzt kaum werten, aber wurde ich meiner Meinung nach jetzt nicht so gut beraten von meinem Umfeld, die vor allem deutsch geprägt war. Sicherlich haben diese Menschen es gut mit mir gemeint. Allerdings haben sie mir dazu geraten, zum Beispiel nicht unbedingt hinzuschreiben, dass Deutsch meine Muttersprache ist. Oder meinen zweiten Namen, was für mich ja absolut eine Sichtbarmachung meiner türkischen Identität ist, nicht hinzuschreiben. Weil es ist nun mal so, dass Menschen mit Migrationsgeschichte weniger zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden oder denen die Kompetenz nicht so zugeschrieben wird. Und wie gesagt, sie haben es gut gemeint, aber ich weiß damals noch beim Bewerbungsschreiben, dass mich das, also mir hat es regelrecht, im wahrsten Sinne des Wortes, Bauchschmerzen gemacht, dass ich das unterdrücken soll. Also das waren ja auch Menschen, die meine Freunde waren, die ich sehr ernst genommen habe, denen ich eine Expertise zugeschrieben habe und ich habe das wirklich in Erwägung gezogen, aber es hat mich schon sehr, sehr traurig gemacht, weil das hat so ein bisschen bedeutet, den Teil sollte ich lieber verstecken, damit ich überhaupt in dieser Berufswelt vorankommen kann. Und erst sehr, sehr spät, würde ich sagen, also wirklich so Anfang, Mitte 30, hatte ich überhaupt das Selbstbewusstsein zu sagen, nee, ich schreibe das dahin. Und vor allem erst recht, weil ich bin ja auch stolz darauf, dass ich all diese Facetten habe und das dann auch bieten kann. Also das ist ja eine Bereicherung. Das ist mir noch eingefallen, als wir über diese beruflichen Sachen gesprochen haben.
Meinst du als beruflichen Erfolg oder Errungenschaft, was du geschafft hast, dann zu verändern für dich?
Ja, auch als persönliche Errungenschaft. Es kam auch vielleicht mit diesem Coaching eben nochmal einen Schritt zurückzugehen und danach ganz anders aufzutreten und nicht das zu machen, was eventuell jemand von dir erwartet draußen. Ich sage jetzt ganz salopp die deutsche Gesellschaft oder die Personalabteilung, sondern so dazustehen, wie ich mich sehe und wie ich auch gesehen werden möchte. Und ganz ehrlich, wenn für einen Arbeitgeber oder ein Unternehmen das ein Problem ist, dann bin ich wahrscheinlich auch nicht an der richtigen Stelle. Dann sollte ich auch nicht dort arbeiten, weil ich würde mich da überhaupt nicht wohlfühlen, wer mich danach aussortiert.
Gibt es Personen, denen du diese Erfahrung gerne mitgeben wollen würdest und sagst, ich musste da durch, ich habe das am Ende draus gezogen, wenn du zum Beispiel, du hast ja eben auch junge Personen angesprochen, wenn du denen einen Rat noch mitgeben wollen würdest für das Thema Identität, Zugehörigkeit, was wäre das?
Das ist schwierig, sich nicht so zu beirren zu lassen von den Meinungen von draußen, weil ich glaube, das ist sehr natürlich beim Erwachsenwerden, sich zugehörig zu fühlen, ne? Ich würde sagen, so wie sich jemand fühlt, ist absolut legitim. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen das nicht in Frage stellen, weil das ist sehr, sehr traurig und es geht auch an die Substanz. Also zum Beispiel, ich habe die Erfahrung auch gemacht, ja, du bist so und so, aber du bist ja voll deutsch oder in anderen Sachen, ah, du bist ja voll türkisch. Ja, ich bin so, wie ich bin und egal, was die anderen sagen, ja, sich nicht so viel in Frage zu stellen. Stellt euch nicht so viel in Frage.
Hast du eine sehr schöne Erinnerung an früher, die dich stärkt, wenn du in diesen Situationen bist, wenn zum Beispiel von außen wieder Dinge von dir in Frage gestellt werden oder etwas, was dir Kraft gibt, wenn du daran zurückdenkst?
Na, mein Umfeld gibt mir auf jeden Fall Kraft. Also das vielfältige Umfeld, was ich inzwischen habe, was ich mir gestaltet habe, was ich nicht missen möchte, gibt mir auf jeden Fall Kraft. Und natürlich auch Menschen immer mehr zu sehen, die in diesen erfolgreichen, sage ich mal, Positionen sind. Ne? Das empowert schon. Also unsere Gemeinschaft empowert, dass wir hier in Berlin mit diesen verschiedenen Organisationen sind. Oder im Privaten, ich lebe in einer WG, da sind 4 verschiedene Nationen vertreten. Und das ist einfach schön. Also das Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine, das gibt auf jeden Fall sehr viel Kraft. Obwohl du das intellektuell weißt, aber das zu erleben und zu spüren, ist was anderes. Das würde ich sagen.
Das ist ein sehr schöner Gedanke. Mit dem können wir super gerne auch abschließen. Ich danke dir sehr, Sina, für das ganz tolle Gespräch und die Einblicke und die Gedanken, die du zu dem Thema hast. Und freue mich dann, dass wir auch mit dir eine Person hatten, die so offen darüber sprechen konnte. Also vielen Dank an der Stelle. In der kommenden Folge beschäftigen wir uns dann mit den 2010ern und der New Wave-Bewegung, die nach Deutschland aus der Türkei gekommen ist. Und freuen uns, wenn ihr einschaltet. Bis zum nächsten Mal und Hoşça kalın.
Erinnerungsschaften ist eine Produktion von Maviblau e.V. und wird gefördert von Kulturgemeinschaften, dem Förderprogramm der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustadt Kultur und der Kulturstiftung der Länder. Konzeption Serap Yılmaz Rega, Redaktion und Schnitt Seda Sinanoğlu, Kadir Gürcan und Cemil Sorgun.